Ballhawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Simon.
Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Ballhawks. Und wie ist das schön. Wir grüßen euch von der Spitze der NFC West. Mindestens mal bis Anfang nächster Woche. Wir, das bin natürlich nicht nur ich, mit dabei sind heute der Simon. Hi Simon.
Hi.
Und auf der anderen Seite der Jonas. Hallo Jonas.
Moin.
An der Stelle direkt vielleicht auch noch ganz fies von mir ein paar Grüße raus an unser dreiköpfiges Podcast-Monster, Max B., Henry und Tobias. Dieses Monster hat ja in den vergangenen Wochen öfter nach Spielen für euch gepodcastet. Und wenn ihr euch erinnert, diese Spiele waren nicht so geil aus Seahawks-Sicht. Das heißt, die drei Jungs haben die schlechten Spiele abbekommen und wir sind jetzt die, die den Sieg wieder abbekommen haben. Ein bisschen Dusel, wir freuen uns und wünschen natürlich den dreien, dass sie demnächst auch mal wieder einen Seahawks-Sieg kommentieren dürfen. Und es sieht ja auch ganz gut aus, hoffentlich in den nächsten 4, 5, 6 Wochen. Ja, bevor wir aber den Sieg der vergangenen Nacht besprechen, gibt es zunächst mal die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unseres Seahawks-News.
Ja, und die beschäftigen sich natürlich mit den Verletzten der vergangenen Nacht unter anderem. Wenn wir uns das mal anschauen, dann müssen wir über drei Personen besonders sprechen. Da ist zum einen Tight End Greg Olsen, der mitten im Spiel ohne Gegeneinwirkung, ohne Gegnereinwirkung zu Boden gegangen ist und sich an den Fuß gegriffen hat. Der hat sich ja eine Faszienverletzung zugezogen, hat Pete Carroll erklärt. Was das genau ist, Unterseite des Fußes, man geht davon aus, dass da eine Faszie gerissen ist. Er hatte diese Verletzung im anderen Fuß schon mal, als er bei den Carolina Panthers war. Und die war ziemlich langwierig. Er weiß also, was auf ihn zukommt. Es ist ein bisschen Hoffnung da, dass er es vielleicht noch gegen Ende der Saison, vielleicht zu den Playoffs irgendwie zurückschafft. Aber so eine Verletzung ist immer relativ schwierig. Wenn man da zu früh wieder einsteigt, dann wird es wieder schlimmer. Also mal keine Spekulation darüber, ob wir ihn noch mal sehen. Dieses Jahr ganz schwierig, müssen wir abwarten. Dann Brandon Schell, der Right Tackle der Seahawks. Dem ist einer ins Knie gefallen oder ins Bein gefallen. Der hat sich dabei eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Schwere dieser Verletzung ist noch unklar. Pete Carroll konnte da noch nicht mehr dazu sagen, war gerade auch im Radio zu hören. Aber es ist davon auszugehen, dass er eine Weile ausfällt. Ja, und dann war da noch Bo Scarborough, der Running Back, der sich ja auch irgendwann am Boden wiedergefunden hat im Spiel gestern. Dazu hat Pete Carroll überhaupt nichts gesagt. Ich gehe davon aus, dass es ein Oberschenkelkrampf war. Hat ja vielleicht auch schon länger nicht mehr so viel gespielt, wie er dann gestern gespielt hat, in Anführungsstrichen viel. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie langwierig ist. Er geht ja auch zurück auf die Practice Squad. Und ja, von daher ist es jetzt kein Ausfall, der jetzt erstmal groß dramatisch sein sollte. Gut, machen wir weiter mit einer anderen Meldung. CenturyLink Field ist nicht mehr, ist Geschichte. Denn seit der vergangenen Nacht heißt CenturyLink Field Lumen Field. Das Ganze ist nicht passiert, weil die Seahawks einen neuen Namenssponsor haben für ihr Stadion oder weil CenturyLink Field einen neuen Namenssponsor hat, sondern weil CenturyLink, dieser Telekommunikationsanbieter, einfach seinen Namen geändert hat, ein Rebranding gestartet hat und jetzt eben Lumen heißt. Und deswegen ist CenturyLink Field jetzt Lumen Field, also aus dem Klink, wie man so schön gesagt hat als Spitzname, wird jetzt The Lou. Oder wie würdet ihr es nennen? Habt ihr schon eine Idee, was für ein Spitzname da ganz gut passen könnte? Jonas, hast du was?
Also in Sachen Spitznamen habe ich jetzt erstmal nichts. Auf der einen Seite ist es natürlich schon irgendwie traurig, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich glaube, wir haben uns über die Jahre auch angesichts der Erfolge an unser CenturyLink sehr gewöhnt. Deshalb ist es am Anfang bestimmt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was aber lustig sein wird, gerade für uns als ja nicht so ganz so objektive Berichterstatter, mit dem Wort Lumen lässt sich ja so ein bisschen spielen. Deshalb können wir dann immer behaupten, in beiden Fällen, selbst wenn die wenn die Seahawks gewinnen, können wir sagen, ja, den Seahawks ist im Lumen Field ein Licht aufgegangen. Oder wenn sie denn verlieren, kann man sagen, im Lumen Field ist das Licht ausgegangen. Ja, das sind sehr so die schön. Wortspiele, die mir einfallen. Aber ein Spitzname, den habe ich jetzt gerade nicht parat.
Simon, hast du was?
Nee, auch keinen Spitznamen.
muss ehrlicherweise sagen, dass ich sowieso kein Fan davon bin, Stadiennamen an Sponsoren zu verkaufen eigentlich. Ich bin zum Glück einer der Fans eines Vereins im deutschen Fußball, der das noch nicht getan hat. Aber das
der
ist
Bökelberg.
Natürlich, ja, nicht mehr Vögelberg, aber das war ja früher mal. Genau, aber das ist natürlich in Amerika undenkbar. Deswegen letztendlich, ja, der Sponsor hat halt seinen Namen gewechselt, dann ändert sich auch der Stadionname. Da war jetzt irgendwie auch mit zu rechnen, nachdem das ja im September schon bekannt geworden war, dass CenturyLink sich umbenennen würde. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es ja eigentlich ein Technologieunternehmen ist oder Telekommunikation vor allem. Und da passt CenturyLink eigentlich vom Namen her viel besser als Lumen. Aber ja, schauen wir mal, wo sie sich in Zukunft hin entwickeln wollen und ob sie dann noch die Kohle haben, um den Stadionnamen weiter zu finanzieren.
Also wenn ich da noch ganz einen kurzen Einwurf machen kann. Ich glaube, die Seahawks-Fans sind sowieso alle erst zufrieden, wenn das Stadion Paul Allen Field heißt. Deshalb ja, warten wir da noch so ein bisschen ab und drücken uns die Daumen, dass es dann irgendwann soweit ist.
Oder Microsoft Field oder irgendwie sowas.
Genau, genau. Irgendwas mit lokalem Bezug wäre natürlich schon.
Ich wollte gerade sagen, Paul Allen ist, glaube ich, sehr puristisch.
Starbucks am Arena.
Oh Gott. Bitte nicht.
Amazon. Och. Amazon hat ja die Namensrechte für diese fürs die frühere Key Arena im Stadtzentrum von Seattle sich gesichert und das heißt jetzt Climate Pledge Arena. Also hinter diesem Klima Öko Vorkommen steckt Amazon tatsächlich.
Okay, ja, spannend.
Das aber nur am Rande. mir fällt bei Lumen immer The Lou ein. Also das habe ich auch gerade schon gesagt, so als Spitznamen. Und I gotta go to the Lou ist ja, ich muss aufs Klo gehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, im Englischen ist das so ein bisschen unvorteilhaft. Und wenn man dann irgendwie sagt, die Seahawks verlieren und the game has gone down the Lou, ist dann auch irgendwie schwierig. Deshalb, wir müssen uns da einfach dran gewöhnen, denke ich.
Richtig, einfach kein Spiel verlieren im Lou, dann wird das auch alles kein Problem sein. Richtig. Ich habe noch eine Spezialistenfrage für Simon an der Stelle. Und zwar habe ich es vorher schon gesagt, Klink. Aber ist das aus deiner Sicht Klink oder C-Link, Mr. Pokic?
C-Link. C-Link, ganz eindeutig C-Link? An der Stelle. Aber ich, ja, Mr. Pokic, vielen Dank. Ja, also C-Link wäre eigentlich richtig, ganz eindeutig.
Ja, ich habe da auch noch eine lustige Geschichte. Und zwar war ich 2013, 14 in den USA und habe da an der Westküste studiert und bin dann auch mal ins Stadion der Mariners gegangen, das ja Safeco Field hieß, bis es jetzt umbenannt wurde in T-Mobile Park. Und ja, ich habe meinem Kumpel dann immer gesagt, meinem Mitbewohner immer gesagt, komm, lass mal ins Safeco Field gehen.
Ja, ja. Als ich das erste Mal in Seattle war, habe ich auch Safeco gesagt.
Das habe ich früher auch gemacht.
Ja. Richtig. So, also Safeco und inzwischen T-Mobile Park, alles einfacher. Ja. Ja, aber machen wir einen Knopf an die Namensdiskussion, ist ja auch nicht wirklich relevant für den Erfolg der Seahawks, gehen wir davon aus. Und ja, reden wir über etwas, das tatsächlich relevanter sein könnte für den Erfolg der Seahawks. Und zwar ist das eine Reihe an Rückkehrern, die in Week 12, also Week 12 oder vielleicht auch in Week 13 dann dem Team schon wieder zur Verfügung stehen könnten. Und Pete Carroll hat es gerade im Radio noch gesagt, dass er davon ausgeht, dass Chris Carson, Shaquille Griffin und Ethan Posick in Week 12 wieder dabei sein werden. Das ist top, super Nachricht für die Seahawks. Auch echt einfach, ja, war viel Hoffnung dahinter, dass das so kommen würde, denn das Spiel findet ja erst dann Monday Night statt. Das heißt, die Seahawks haben eine kleine Mini-Bye jetzt, bisschen Zeit bis zum Wochenende, dann ein bisschen länger als Sonntag. Also, dass die drei dabei sind, ist top. Und dann wären da noch Daryl Taylor und Rashad Penny, die beide laut Trainer, das hat er schon gestern gesagt, in seiner Siegeseuphorie ja ein, zwei Wochen nur noch entfernt sind von der Rückkehr in den Kader. Also hoffen wir mal, dass da einfach auch die Seahawks weiter gesünder werden und sich das dann auf die Leistung auswirken kann. Ja, und dann sind wir durch mit den Seahawks-News für den Moment. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein in den Rückblick.
Let's Talk Turkey, der Rückblick.
Ja, und da möchte ich euch beide zu Beginn erstmal nach eurem persönlichen Eindruck fragen. Simon, du sitzt ja gerade auf Gran Canaria, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Du hast von dort auch dir die Nacht um die Ohren geschlagen und hast für uns, für die Website, dankenswerterweise den Recap geschrieben. Wie ist das Wetter bei dir?
Ja, das Wetter ist fantastisch. Es sind 26 Grad, es ist sonnig. Ja, es ist toll und ich kann sagen, ich habe das Spiel genossen. Ich hatte die ganze Nacht hier die Balkontür offen und das Meer hat im Hintergrund gerauscht. Das war schon sehr cool, muss ich sagen. Ja, nee, war ein tolles Spiel, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte ja, ehrenvolle Aufgabe, die Recap gegen die Bills zu schreiben. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Jetzt durfte ich auch mal eine schreiben, die über ein Spiel mit gutem Ergebnis ja, dann war. Und das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, wenn man zum Beispiel dann bei den Hauptdarstellern auch mal eigene Spieler erwähnen darf und nicht nur den gegnerischen Quarterback, die gegnerischen Receiver und Ähnliches.
Das ist verrückt. Ich glaube, du warst der Erste, der mal nicht Seahawks-Spiele dann erwähnt hat. Weil ich hatte davor nur Siege. Natürlich war nicht immer alles perfekt. Die Defense war davor auch schon schwierig. Aber ich habe tatsächlich nur Seahawks-Spiele immer erwähnt bei den Hauptdarstellern. Auch einfach, weil ich gar nicht dran gedacht habe, da jemand anderen zu erwähnen.
Ja, ehrlicherweise, ich saß davor und dachte mir, du kannst hier nach diesem Bills-Spiel, du kannst da jetzt bei den Hauptdarstellern keinen von den Seahawks
Genau.
erwähnen. Das geht nicht, weil einfach keiner Hauptdarsteller in diesem Spiel
Ja.
war.
Jonas, ich weiß, dass du heute tagsüber noch ein paar fette Schlagzeilen in den Computer hämmern musstest. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass du das Spiel heute Nacht gesehen hast, oder?
Nein, ich habe es, ja. Auf Absicht habe ich es verpennt und habe dann heute Morgen geguckt, direkt in der App, nachdem ich aufgewacht war und habe mich natürlich gefreut, weil ich doch so ein bisschen nach den letzten Wochen so ein bisschen pessimistischer war. Aber es stellt sich ja immer wieder raus, dass die Seahawks einen sowohl positiv als auch negativ, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben, überraschen können. Und diesmal war es auch aufgrund von verschiedenen Faktoren, auf die wir gleich natürlich auch nochmal eingehen würden, doch eine positive Überraschung. Deshalb hat es mich auch so ein bisschen durch den Tag getragen heute, kurz vor dem nächsten arbeitsreichen Wochenende. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber auf jeden Fall, ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es war das kompletteste Spiel der Seahawks in der Saison bislang. Also, wenn man die Leistung auf beiden Seiten des Balles betrachtet. Ja, also mein Eindruck vielleicht noch kurz. Jetzt kommt wieder so eine kurze Labersequenz von mir. Ich war erst mal froh, dass es keine emotionale Achterbahnfahrt war diesmal. Also, aus meiner Sicht zumindest. Ich hatte das Gefühl, die Seahawks hatten das Ganze immer unter Kontrolle. War ja im Hinspiel gegen die Cardinals eigentlich auch schon die ganze Zeit so. Und dann haben sie es am Ende halt noch richtig blöd vergurkt, ja.
Ja.
Aber ich war gefühlt zum ersten Mal seit langer Zeit nach einem Spiel echt entspannt an dem Morgen. Ja, auch man ist natürlich müde, wenn man ein Nachtspiel durchmacht, aber man war dann total entspannt. Und ich bin dann ja morgens erstmal mit dem Hund rausgegangen in den Park und dann ging meine Achterbahnfahrt, meine persönliche Achterbahnfahrt erst los. Ja, ich bin da Gassi gegangen und habe dann im Gras 20 Euro gefunden und dachte, ja, geil, mein Tag läuft. Keep it coming. Also der Morgen geht richtig gut weiter. Ja? Kann sich sehen lassen. Bin dann weiterspaziert mit dem Hund und was ist dann passiert? Ja, ich würde es mal Fumble nennen. Ich habe meine Hündin gefumbelt. Es war wirklich ein mega Drama. Die ist mir echt, ja, die hat mir die Leine aus der Hand gerissen und ist mir weggerannt. Ja, und ist dann im Stile von DK
Oha.
Metcalf abgehauen und hat, ich glaube, fünf Kreuzungen überquert und ja, ich glaube, wie Russell Wilson ist in den Autos ausgewichen. Wir sind wirklich Autofahrern entgegengekommen und gesagt, ey, dein Hund steht da auf der Straße. Also ich habe schon ein bisschen Panik bekommen und alles und hab dann den Hund verloren gehabt, hab dann eine halbe Stunde gesucht und am Ende stand sie vor unserer Haustür. Ja. Also ging zum Glück alles gut aus. Sie hat zurückgefunden. Ja, aber dadurch hatte ich dann meine Achterbahnfahrt noch. Das hatte zwar nicht mit Football zu tun, aber es hat mich wach gemacht und dadurch bin ich jetzt eben auch einfach bettreif, würde ich sagen. Aber
Kann ich gut
gibt
verstehen.
kein Mausern, wir müssen jetzt in die Analyse rein und ich würde sagen, deswegen machen wir das jetzt auch mal und ja, lasst uns doch einfach mal anfangen mit Russell Wilson und dem Bounce-Back-Spiel endlich. Hat zwar letzte Woche nicht geklappt, diese Woche jetzt endlich. Simon, dein Eindruck von Russell Wilson in dem Spiel?
Ja, wichtigster Punkt, ganz eindeutig fehlerfrei geblieben. Gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, 28 von 32 Bällen angebracht. Gute Leistung, hat die Bälle gut verteilt auf, ich glaube, insgesamt 7 Receiver, also auch nicht so nur den einen Go-To-Guy gehabt. Lockett hat zwar insgesamt 9 Catches bekommen, aber war eben gut verteilt, auch auf die Tight Ends zum Beispiel. Ist gut gescrambled, hat selbst auch Yards geholt in First Downs. Von daher, runde Sache, kann man gar nicht mehr sagen. Das war wieder der alte Russell Wilson von Beginn der Saison.
Ja. Wir müssen auch gar nicht viel über QB-Rating, also Quarterback-Rating reden, das von ESPN. Da liegt er nämlich nur bei 43,4. Das ist so ein bisschen trügt so ein bisschen. Ich glaube, das liegt auch an dieser Fumble-Szene am Ende noch mit Carlos Hyde, als er da fast richtig schief ging, oder dem Fumble beim Snap, der passiert ist zwischen ihm und Damien Lewis. Also ja, das ist wirklich, glaube ich, kein Wert, der jetzt irgendwie repräsentativ ist. Ja, Jonas, machen wir vielleicht bei dir mal mit den Receivern weiter, oder willst du erst noch was zu Russell Wilson sagen?
Ja, also ich hatte da das, als ob Simon und ich, wir uns abgesprochen hätten, ich hatte da noch eine Statistik gefunden, weil Simon sagte, Russ war dann fehlerlos. Ich hatte hier nochmal aufgeschrieben, seit 2012 haben die Seahawks eine Bilanz von 56-14, wenn Wilson keinen Turnover produziert, und eine Bilanz von 37-31, wenn er mindestens einen Turnover produziert. Und da sieht man mal, wie wichtig der Punkt ist, den Simon angesprochen hat, dass er einfach fehlerlos bleibt. Und wenn er das macht, dann hat das Team eine Win-Percentage von 80%, und das sagt eigentlich schon alles.
Ja. Ja, also gerade nochmal die zwei Fumbles vielleicht angesprochen. Der erste war ja einfach ein Bad Snap von Damien Lewis, den man ihm auch verzeihen will. Rookie, der jetzt auf Center gespielt hat, vielleicht 3 Tage Training auf Center gehabt hat und sich da ein bisschen selber ins Hinterteil reingesnappt hat. Und das andere war ja erstmal ein Playcall, der ziemlich riskant war, und dann hat Carlos Hyde da fast den Ball verloren. Insofern, ja, Russell Wilson fehlerfrei in dem Spiel. Und was man jetzt noch sagen muss, er ist jetzt der Quarterback mit den meisten Siegen in seinen ersten 9 Saisons. Er hat da Peyton Manning jetzt überholt, ja. 93 Siege. Ich gehe davon aus, dass er in den nächsten paar Jahren von Patrick Mahomes überholt werden wird. Aber bis dahin genießen wir einfach diesen kleinen Rekord und freuen uns über Russell Wilson und die erfolgreiche Zeit, die er zu den Seahawks gebracht hat. Ja, machen wir weiter mit den Receivern. Da hat ja Simon einiges auch schon geschrieben. Du hast sie, glaube ich, auf der Website im Recap zusammengefasst. Hast du das aus einem bestimmten Grund gemacht, weil du das Gefühl hattest, war kollektiv eine gute Leistung?
Ja, genau, würde ich so sagen. Ich hatte zuerst Metcalf hingeschrieben, musste das dann aber nochmal so insofern ein bisschen revidieren, als dass die Gesamtstatistiken nicht so überragend waren und als er dann ja doch 2 Drops auch hatte. Deswegen habe ich dann irgendwann mir gedacht, ja gut, nimmst du doch das gesamte Receiver-Core, weil da auch keiner irgendwie negativ aufgefallen ist. Haben alle wirklich die Bälle, die sie fangen mussten, gefangen. Bis auf DK mit dem einen Drop, vor allem in der Endzone natürlich, der ihm im Gesicht gelandet ist quasi, der eigentlich ja nicht perfekt auf die Nummer, aber auf jeden Fall fangbar war. Aber sonst, deswegen habe ich eben die gesamten Receiver genommen, weil ich mir dachte, das gesamte Core hat es gut gemacht. Das kann man dann auch so hinschreiben.
Kann man so hinschreiben, auf jeden Fall. Lustige Geschichte noch zu dieser Szene, wo DK den Ball mit dem Gesicht fängt und dann fallen lässt. Er hat danach getwittert und gesagt, ja, Russell Wilson soll sich bei ihm für diesen Fastball, also diesen superschnellen Baseball-Style-Ball, entschuldigen. Hat Russell Wilson natürlich nicht gemacht. Aber ja, man hat schon gemerkt, da hat Russell ordentlich Power hinter den Wurf gelegt, und das hat DK ein bisschen unterschätzt und dementsprechend ihn nicht gefangen. Ja, wenn man seine Statistiken noch anschauen will, beziehungsweise man sieht es eigentlich in den Statistiken, dass DK Metcalf hat ja auch noch eine riesen Pass Interference Penalty gezogen gegen Patrick Peterson, wo es dann wirklich bis kurz vor die gegnerische Endzone ging. Das taucht natürlich nicht auf in der Receiving Yard Statistik, auch wenn da manche dafür plädieren. Und das andere war eben dieser negierte Pass auf ihn, der durch diesen Holding, genau, diesen unsäglichen Holding Call, komplett falsch war von den Refs. Dadurch wurde eben diese Reception rückgängig gemacht, und deswegen sieht es vielleicht nicht ganz so krass aus bei DK. Ja, Jonas, hast du noch einen Receiver, den du vielleicht hervorheben willst?
Also es war nicht so ganz so, ich sag dieses schöne Wort, flashy diesmal. Also die Statistiken waren jetzt am Ende nicht so riesig. Russ hat, glaube ich, für 197 Yards und 2 Touchdowns geworfen. Aber was dann doch absehbar ist oder was dann anhand der Statistiken doch zu sehen ist, ist zum Beispiel Tyler Lockett, der ja in den letzten Wochen, ich glaube seit dem Arizona-Spiel, immer so ein bisschen abgetaucht ist. Der hat jetzt auch nur 67 Yards gefangen. Darunter war aber auch wieder ein prima Ballerina-Catch mit dem Toe-Drag in der Endzone, wo man dann nochmal diese Chemie gesehen hat, die sich jetzt auch zwischen DK Metcalf und Russell Wilson andeutet und die er mit Tyler Lockett schon lange oder schon jahrelang hat. Und ja, diese 67 Yards, er ist 9-mal angeworfen worden, hat 9 Bälle gefangen und das sagt eigentlich schon alles dazu, wie zuverlässig er ist. Und selbst wenn er dann irgendwann mal in so einem Spiel abschaltet und nicht ganz so zu sehen ist, der taucht irgendwann schon wieder auf. Da können wir uns als 12 sicher sein und deshalb haben wir da zwei ganz wichtige Anspielstationen und auch der Rest hat eigentlich ja, gut gefangen. Jemand, der so ein bisschen abgetaucht ist, ist David Moore. Der hat zwar auch 2 Bälle angeworfen gekriegt und die beide auch gefangen, allerdings für 5 Yards. Aber sonst so der Rest, die...
Und da müssen wir auch einhaken, denn der hat auch ein bisschen Kritik verdient für diese überhaupt nicht vorhandene Awareness, die er einmal in der Szene hatte, wo er gedacht hat, hat das First Down, läuft da ans Aus und dabei war er noch einen guten Yard weg vom neuen First Down. Oder 2 vielleicht sogar, genau. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Das ist eigentlich so ein Ding, wo du denkst, ja okay, Drop passiert halt mal, aber gerade so diese Awareness in diesen Situationen, ja, ist fast unverzeihlicher Fehler, hat die Seahawks in dem Fall.
Das ist ein Rookie-Fehler eigentlich, von einem Nicht-Rookie, das ist ärgerlich, ja.
Richtig, ja. Ja, ansonsten da viele Leute mit 2 Catches tatsächlich, Greg Olsen auch 2, der wird ja jetzt erstmal ausfallen, das heißt Will Disley, der nur einen Catch hatte, wird hoffentlich noch mehr eingebunden ins Passspiel, den haben die Trainer ja gefühlt auch relativ langsam wieder rangeführt nach seinen 2 schweren Verletzungen. Also ich gehe davon aus, dass wir Will Disley in den kommenden Wochen deutlich stärker noch ins Passspiel eingebunden sehen werden. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Passspiel ab und schauen mal aufs Laufspiel, denn das war ja revitalisiert, würde ich sagen. Und bevor wir uns an diese Balance-Debatte so ein bisschen ranwagen, vielleicht würde ich erstmal Simon dich fragen. Ja, Carlos Hyde war schon Carlos Hyde matters, oder? Kann man schon sagen.
Also ich würde das mal erweitern und sagen, good running back matters. Mhm. Und good meine ich da vor allem in dem Sinne, dass Erfahrung da auch eine Rolle spielt. Das hat man bei DJ Dallas in den letzten Wochen gesehen, dass er eben Rookie ist. Das ist auch vollkommen normal und überhaupt kein Problem. Aber es gibt halt doch nochmal, auch wenn vielleicht Running Back jetzt nicht die Ultra-Value-Position ist, gibt es halt doch nochmal den Unterschied zwischen einem Chris Carson, einem Carlos Hyde und einem Rookie DJ Dallas. Und der hat sich gestern dann doch echt deutlich gezeigt. Also man muss natürlich dazu sagen, dass die Cardinals die Line gerade im Laufspiel unglaublich geschwächt war durch Ausfälle und Verletzungen und wir deswegen einfach auch an der einen oder anderen Stelle leichteres Spiel hatten, aber das hat er auch einfach super gespielt und auch, also ich kann mich zum Beispiel an einen gebreakten Blitz erinnern, bei dem Carlos dann durch die Mitte geht für, ich glaube, 13 Yards oder so. Das war einfach das perfekte Play für genau diese Situation und das, das hat sich gestern schon deutlich gezeigt, dass das in den letzten Wochen gefehlt hat.
Ja, wenn wir uns da mal die Statistik anschauen bei den Early Downs, da haben die Seahawks diesmal einen deutlich lauflastigeren Plan, deutlich lauflastigere Philosophie gehabt, nämlich 28 Mal gelaufen zu 22 Pässen bei First und Second Down. Also da war schon so ein kleiner Wandel zu erkennen. Und ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir hier irgendwie eine perfekte Anzahl an Läufen brauchen, damit die Seahawks ein Spiel zu gewinnen können oder so und so oft laufen müssen. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass der Russell Wilson, den wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, der hätte dringend einen Running Back zur Entlastung gebraucht, einfach um den Druck so ein bisschen von ihm zu nehmen. Das ist auch einfach eine mentale Sache, nicht nur irgendwie spielerisch. Und jetzt hat man eben gesehen, dass ein Carlos Hyde ja einfach auch diese Rolle übernehmen kann, dass er Russell Wilson ein bisschen entlastet. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch gut gelungen. Man muss jetzt nicht über die Effizienzwerte des frühen Laufs sprechen, denn die waren natürlich nicht immer herausragend, aber Carlos Hyde hatte, glaube ich, 5,7 Yards pro Carry und dass man dann ein bisschen läuft, solange es funktioniert, ist doch auch ganz in Ordnung. Ja, Jonas, hast du noch einen Take zum Laufspiel?
Was mich dann so an den Statistiken aufgezogen hat, aber was mich so ein bisschen hochgezogen hat, wo man dann auch sieht, okay, der Coaching-Staff hat jetzt doch eigentlich Ahnung, wovon sie reden, weil ich kann mich an die PK von Brian Schottenheimer unter der Woche erinnern, wo er gesagt hat, ja, anhand der letzten Wochen, Russ weiß, was er falsch gemacht hat, dass er es vielleicht zu sehr gewollt hat zwischendurch und dass sie ihm gesagt haben, er soll es soll es weniger erzwingen, weniger drüber nachdenken, sondern einfach das spielen, was er kann. Und das war gestern wieder so ein bisschen Ansatz. Ja, es waren war so ein bisschen back to the roots quasi, was das Laufspiel angeht. Aber das war vielleicht in dem Moment genau das, was Russell und was auch der Rest des Teams vielleicht gebraucht hat. Weil sie wissen, dass sie damit erfolgreich waren. Klar war es dann zwischendurch nicht so super anzusehen. Und ja, da kommt wieder der schöne Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, quasi zu den Grundfesten zurückzugehen und einfach das zu machen, wo man weiß, okay, das funktioniert, das können wir. Und dann einfach sich dann, weil er redet ja immer so davon, dass er sehr neutral denkt und nicht zu positiv und auch nicht zu negativ, sondern da einfach nochmal diesen Reset-Button drücken und dann nochmal nach den letzten Wochen, wo sie ja schon anders gespielt haben, dann zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach das, was wir wissen, was wir können, und schauen dann mal, wie es funktioniert. Und es hat funktioniert. Und ich denke auch nicht, das wird dann bei uns in der Redaktion, wurde es heute über den Tag hinweg auch schon heiß diskutiert. Grüße gehen dann raus an Henry und Co. Ich glaube auch nicht, dass man sich da Sorgen machen muss, dass dieses Let Russ Cook irgendwie dem Run First wieder zum Opfer fällt. Man hat es in den letzten Wochen einfach gesehen. Klar, die tiefen Bälle waren eine absolute Waffe zum Beginn der Saison. Und gegen die Defenses, gegen die du am Anfang der Saison gespielt hast, mag das ja funktioniert haben. Aber es war dann am Ende einfach zu eindimensional und zu ausrechenbar. Deshalb denke ich, und finde es auch gut, dass da versucht wird, wieder so eine Balance zu finden. Und es hilft natürlich wirklich, wenn man erfahrene Running Backs hat, wie Carlos Hyde, wie Chris Carson, die das nochmal anders angehen und dann auch die Runs anders sehen, die Löcher anders sehen, als vielleicht jetzt so ein junger DJ Dallas. Aber ich denke, so das nochmal zurückzudrehen und zu sagen, okay, wir fangen jetzt nochmal so ein bisschen von vorne an und schauen dann im Verlauf der Saison, wie wir es irgendwie anpassen können. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, der mich auch relativ positiv stimmt, zumindest was die Offense angeht.
Ja. Ja. Und der eine Punkt, den wir auch noch ansprechen müssen, wir wissen ja jetzt auch nicht, war das tatsächlich nur ein Cardinals-Ding, Gameplan-bedingt, und ist nächste Woche vielleicht wieder ganz anders gegen die Eagles, oder ist das jetzt wirklich die totale Rückkehr zum Laufspiel, aber einfach ein balancierterer Ansatz. Ich weiß nicht, an der Stelle ist, glaube ich, nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer dass man vielleicht wirklich nochmal betonen sollte, dass wenn die Trainer irgendwas sagen unter der Woche, besonders Pete Carroll, dann darf man das echt nicht auf die Goldwaage legen. Das ist zum Beispiel bei Verletzungen so. Wenn er euphorisch ist, dann erzählt er, dass alle Spieler nächste Woche wieder dabei sind, und natürlich kommt es nicht so. Und wenn er dann irgendwie down ist, dann dauert es da und da auch noch total lang. Und so ist es eben auch bei Philosophie-Sachen. Ja? Und wenn man dann wieder liest aus Pressekonferenzen, da sagt er, ja, wir müssen wieder zu unserer Identität zurückfinden. Und dann auf Twitter geht dann die Welt wieder unter bei verschiedenen Leuten, weil sie einfach alles für bare Münze nehmen, was Pete Carroll sagt. Und aus der Erfahrung gesprochen kann man betonen, dass das einfach nicht so ist. Ja.
Auf jeden Fall.
Dass da viel Coach-Speak dabei ist. Wir nennen es Carroll-Speak inzwischen, weil wir einfach gewohnt sind, dass er viel sagt, wenn der Tag lang ist. Ja.
Total. Deshalb,
und da müssen wir einfach mit leben dann. Genau.
Deshalb mag ich auch Brian Schottenheimer so sehr, weil dem seine Aussagen, ja, das ist so ein schönes Robotdeutsch, seine Aussagen, die kann man eben für voll nehmen, weil der ist, glaube ich, sehr straight in seinen Aussagen und sagt auch einfach, legt auch den Finger in die Wunde. Und als er dann unter der Woche gesagt hat, okay, wir müssen halt wirklich schauen, dass wir Russ jetzt nur so ein bisschen zurückdrehen, dass wir ihn mal so ein bisschen beruhigen und sagen, hey, mach einfach das, was du kannst, weil darin bist du genial und deshalb sind wir so froh, dich zu haben. Und atme erstmal tief durch und dann machen wir genau das, was du kannst. Und dazu sind sie zurückgekehrt und deshalb mag ich einfach Brian Schottenheimer, weil seine Aussagen immer straight sind und er auch genau darauf eingeht, beziehungsweise dann auch ohne zu viel zu verraten, was sie natürlich gameplaymäßig machen wollen. Aber der sagt halt einfach, was Ambach ist, was er denkt. Und da ist er so ein bisschen anders als Pete Carroll. Deshalb mag ich ihn da sehr persönlich.
Ja, ja. Ja, machen wir den Abschluss bei der Offense, und zwar machen wir das Ganze noch mit der O-Line, würde ich sagen. Simon, Da war ja ein Spieler ganz besonders im Fokus. Und zwar ist er nicht auf Right Guard aufgetaucht, sondern relativ überraschend auf Center. Damien Lewis, was sagst du dem?
Ja, also man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass Damien Lewis in seiner gesamten Karriere weder in der High School noch auf dem College jemals einen Snap auf Center gespielt hat. Und dafür war das eigentlich sogar eine überragende Leistung. Der ist Rookie. Der ist in seiner ersten Saison, ist in seinem 10. Spiel gewesen, spielt eine der wichtigsten Positionen in der Offense, wo super viel schiefgegangen ist. Es ist auch ein bisschen was schiefgegangen, aber nichts, was tatsächlich nachher zum Turnover geführt hat und nichts, was richtig teuer geworden ist. Und allein deshalb war das schon eine grandiose Leistung. Und da können wir richtig stolz auf die Draft-Klasse grundsätzlich sein und auf ihn ganz besonders. Er hat auch schon als Guard bisher einen super Job gemacht. Und ja, natürlich war das eben, wie gesagt, nicht fehlerfrei. Das konnte aber auch keiner erwarten. Und unter den Umständen hat er da wirklich einen Bärenjob gemacht. Kann man gar nicht anders sagen.
Absolute Zustimmung. Und ich weiß auch nicht, die Line insgesamt hat besseren Eindruck gemacht als in der Vorwoche, was vielleicht natürlich auch durchs Personal bedingt ist, gegen das sie gespielt haben. Einen Namen, den ich vielleicht noch hervorheben will, ist der 45 oder was auch immer, 50-jährige Duane Brown, der so eine Hype-Maschine ist. Unglaublich. Also nach dem entscheidenden Sack von Carlos Dunlap wieder aufs Feld gestürmt ist und da hier Headbutts gemacht hat mit jedem, den er gesehen hat, rumgesprungen ist, als wäre er 22. Ja, ist schon toll, ne?
Der hat einfach richtig Bock, das merkt man. Der hat richtig Bock auf dieses Team und auf Erfolg und ja.
Und er ist auch richtig angefressen, wenn es mal nicht läuft. Also ja, das merkst du im gesamten Team inzwischen, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Knopf an die Offense, wenn ihr nichts mehr habt. Das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, wechseln wir die Seite des Balles und gehen zur Defensive. Und da müssen wir natürlich allen voran über einen Mann sprechen, der erst seit 3 Spielen in Seattle ist, der davor bei den Cincinnati Bengals nicht wirklich einen krassen Impact noch hatte, fast schon aussortiert war, der Carlos Dunlap heißt und ja, dem Pass Rush der Seahawks so ein bisschen Leben eingehaucht hat. Jonas, wie hast du den gesehen?
Ja, es ist ein Pass Rush. Es ist ein Pass Rush da. Dass wir das diese Saison noch erleben dürfen, da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen, ist uns so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Es geht noch. Und natürlich, wie du schon sagst, da ist natürlich auf der einen Seite Carlos Dunlap zu nennen, der jetzt wirklich ins kalte Wasser geworfen wurde. Aber genauso wie wir es gerade bei Duane Brown gesagt haben, das hat man nachher auch in der Pressekonferenz gemerkt, der hat einfach richtig Bock. Der ist froh, dass er aus Cincinnati weg ist. Da ist in den letzten Wochen, Monaten nicht alles so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat und hat förmlich geschwärmt über seinen Start in Seattle. Und das merkt man auch. Also wenn er dann sagt, er würde irgendwie auf Eichhörnchenjagd gehen, wenn er hinter dem kleinen Kyler Murray her ist. Da merkst du richtig, der hat richtig Bock. Und wenn du merkst, okay, der hat jetzt 3 Spiele für die Seahawks gemacht und ist am Anfang war nicht richtig drin im System und arbeitet sich jetzt so ein. Und wenn man dann mal überlegt, was er so in 3, 4, 5 Wochen für einen Impact haben wird, wenn er wirklich dann drin ist in dem System, da können wir uns schon drauf freuen. Und auch nochmal ein kleiner Seitenhieb am Rande. Er hat jetzt 3 Spiele gemacht für die Seahawks und hat jetzt 3,5 Sacks, glaube ich, und ist damit noch einen halben Sack von dem Ergebnis von Jadeveon Clowney aus dem letzten Jahr entfernt. Der hat am Ende der Saison 4. ich will es nur mal so sagen.
Was man da auch noch zu sagen kann, ist, er spielt seit 3 Spielen in Seattle und wir haben jetzt Week 11, also 10 Spiele für die Seahawks sind vorbei und er ist damit schon der Spieler mit den zweitmeisten Sacks im Team und den drittmeisten Tackles for Loss. Das spricht natürlich nicht unbedingt, also spricht natürlich auch für ihn, aber es spricht eher auch gegen den Rest des Pass Rushs, weil außer Jamal Adams, ja, da relativ viel Flaute war in der Vergangenheit. Aber man merkt einfach, da kommt langsam was zusammen. Rasheem Green ist wieder fit. Benson Mayo hat zwar nur 18 Snaps gespielt gestern, aber auch er kommt langsam wieder. Ich frage mich da fast schon, wo soll da noch Platz für Darrell Taylor sein? Ja, wir werden es sehen, wenn er dann irgendwann mal zum Team stößt.
Ja.
Ja, wo machen wir weiter? Wir haben den Pass Rush besprochen. Viel Pressure auf Murray, muss man da an der Stelle noch sagen. Ja. Kyler Murray hatte, glaube ich, null Pressures gegen Kyler Murray im Hinspiel. Also er konnte da wirklich schalten und walten, wie er wollte. Ja. Und ja, genau. Das war jetzt einfach umgekehrte Welt. Er hat sich ja auch dann an der Schulter verletzt. Bobby Wagner ist, glaube ich, auf ihn draufgefallen. Und ja, man merkt einfach, wie das aussieht. Wir haben das ja...
LJ Collier, glaube ich, auch. Also der war es, der oben draufgefallen ist. Und Bobby Wagner lag da so ein bisschen an der Seite, genau. Mit seinen 290 Pfund
also
ist Collier da oben draufgefallen.
Sie haben ihn auf jeden Fall körperlich in die Mangel genommen. Und wir haben das ja am eigenen Leibe, nicht am eigenen Leibe, aber wir haben das an Russell Wilson erfahren müssen die vergangenen Wochen, wie das ist, wenn so ein Quarterback wirklich die ganze Zeit rumgeschubst wird und auf dem Boden ist und ja, mehr einstecken muss, als er dann irgendwie austeilen kann. Und ja, so war es mit Kyler Murray diese Woche. Und siehe da, schon läuft es besser für die gesamte Defense. Und wenn wir über die gesamte Defense reden, dann müssen wir natürlich auch über die Secondary reden. Und da möchte ich dich, Simon, erstmal nach Cornerback Trey Flowers fragen, denn der hatte ja eine ziemlich schwere Aufgabe, oder?
Ja, das ist richtig und ich muss da erstmal ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe in der Recap ihn eingesortiert unter stets bemüht. Das war so ein bisschen der Eindruck von ziemlich müde zu Spielende und das muss ich mittlerweile revidieren. Mir auch nochmal Zahlen angeguckt habe und wer gegen DeAndre Hopkins insgesamt nur 50 Yards zulässt, der hat ein super Spiel gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Da waren 2, 3 Tackles dabei, die er besser hätte setzen müssen, die er, wo er dran vorbeigeflogen ist oder sich hat austanzen lassen.
After the catch
war aber das dabei. Passiert. Genau. Mhm. Ja, genau. Yards after the catch war einiges dabei. Aber das passiert gegen einen Superstar von dem Format. Man erinnert, die 50 Yards hat Hopkins letzte Woche alleine im letzten Play geholt. das ist. Also das war eine super Leistung und das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben, dass ich ihn da etwas weiter oben hätte einreihen müssen. Und auch wenn man sonst auf die Secondary guckt, vor allem außen war das eine sehr erwachsene Leistung und mit Sicherheit auch die beste der Saison gestern.
Ja,
das hat wieder deutlich mehr Spaß gemacht zuzugucken. DJ Reed sei da noch genannt, auch Ugo Amadi, sind mir beide positiv aufgefallen. Reed immer wieder auch mit Pass-Breakups in wichtigen Situationen. Das war rundum solide.
Da bleibt dieser eine tiefe Pass in die rechte Ecke der Endzone auch in Erinnerung oder an den Anfang der Endzone, wo ich glaube, DJ Reed und Quandre Diggs zusammen da den Gegner relativ gut abdecken und DJ Reed dann eben die Hand noch reinbringt, ohne irgendwie hier Face-Guarding zu machen. Also wirklich sauber verteidigt. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, wenn Shaquille Griffin nächste Woche zurückkehrt, wer ist dann der zweite Cornerback, der da spielen kann? Sicher eine Frage, die wir dann auch in der Preview nochmal besprechen können. Aber ja, Jonas, ganz kurze Einschätzung. Flowers oder Reed?
Es ist jetzt fast schon so ein bisschen ein Luxusproblem, ne? Wenn man sich diese Frage stellen muss.
Naja.
Auch das hätten wir nicht gedacht. Aber Flowers ist wirklich so ein bisschen unterschätzt, was Simon gerade auch gesagt hat, gegen DeAndre Hopkins kann dich wirklich mal austanzen lassen, aber auch DJ Reed, der die meisten Tackles gestern gemacht hat, 11 Stück im ganzen Team und auch sonst so ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser ist. Also wenn man sieht, was der so im Return-Game leistet, kommen wir, glaube ich, vielleicht auch noch so zu den Special-Teams gleich nochmal. Da merkt man schon, warum die 49ers ihn eigentlich wieder signen wollten, nachdem sie ihn nach der Verletzung aus dem Kader gekickt haben. Blöd gelaufen für die 49ers, gut für uns. Deshalb tendiere ich aber so ein bisschen zu DJ Reed, wenn Shaquille Griffin wieder zurückkommt, weil Quinton Dunbar ist ja jetzt auf IR gelandet, Injured Reserve. Deshalb, was Reed so in den letzten 2, 3 Wochen gezeigt hat, wozu in der Lage ist, das stimmt schon sehr positiv und da kann man ihn ruhig auf der linken Seite dann nicht mehr ins kalte Wasser werfen, einfach sicher sein, okay, der leistet da gute Coverage-Arbeit in dem Rahmen, in dem es dieser Defense in diesem Jahr möglich ist und ich würde da auf Reed setzen.
Also wir halten fest, die Tiefe ist auf jeden Fall inzwischen wieder ein bisschen besser vorhanden. Auch Ugo Amadi als Nickelback einen guten Job gemacht hat. Der ist immer so nah dran am Gegner, immer den Tackle gesetzt, immer solide. Ja, also das ist alles auf dem Weg der Besserung würde ich sagen, jetzt muss ich Simons Urteilsvermögen nochmal testen, denn der hat im Recap Quandre Diggs bei Meh eingeordnet. Meh. Warum das denn?
Naja, das liegt eigentlich an einer Situation und das ist eine Situation, die möchte ich auch so einfach nicht sehen. Mhm. Das war 3. und 10, glaube ich, ungefähr. Die Cardinals im Angriff. Der Ball kommt geflogen auf Hopkins, ist aber daneben. Und auch so, dass Hopkins nicht wirklich drankommen kann. Also er berührt ihn mit den Fingerspitzen, glaube ich, aber es ist klar, dass er ihn nicht fangen wird. Und ungefähr eine halbe Sekunde, nachdem der Ball vorbei ist, rauscht Diggs von der Blindside heftig in Hopkins rein. Und zwar auch nah zumindest am Held, am Helm. Und das ist für mich eine Situation, die geht nicht. Das muss er sein lassen. Mhm. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich das grundsätzlich gefährlich finde, weil die Verletzungsgefahr relativ hoch ist bei so Blindside-Hits. Gerade wenn der Ball weg ist und es nicht nötig ist einfach. Und weil er damit immer riskiert, dass er vom Platz fliegt. Wenn er dann Helm-to-Helm zum Beispiel geht von der Blindside, dann wird er halt relativ schnell auch ejected. Und das ist ein Risiko, das muss er einfach nicht gehen. Und was mich am meisten eigentlich daran geärgert hat, ist, dass er in der ersten Halbzeit bewiesen hat, dass er es kann. Bei einem Pass auf den Tight End, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Als der Ball gerade von Arnold gefangen ist, kommt der Tackle sauber von hinten in den Rücken. Das ist okay, das kann man machen. Der Ball fliegt raus, ist auf dem Boden, ist damit incomplete, perfekt gemacht. Schönes Tackle, sauber und aggressiv, vollkommen okay. Soll auch so sein, aber eben nicht gefährlich und unnötig. Deswegen habe ich ihn da unten einsortiert. Er hat sonst kein super schlechtes Spiel gemacht oder so, aber ich finde, das sind einfach Situationen, da muss ich die Secondary besser disziplinieren, um da nicht zu riskieren, dass einer ejected wird.
Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, er hat eines seiner besseren Spiele in der Saison gemacht, tatsächlich, und ja, er wird von vielen Leuten vielleicht auch ein bisschen zu negativ gesehen, da über die Mitte ist es einfach auch nicht, es ist nicht einfach, den Job, den er machen muss, mit so wenig Hilfe auf den Außenbahnen, mit so wenig Hilfe auch durch den zweiten Safety, der extrem viel geblitzt hat in den vergangenen Wochen, der jetzt in dieser Woche deutlich weniger geblitzt hat, weil ich gemerkt habe, einfach auch der Pass Rush ist auch mit 4 Mann gut durchgekommen. Also wird wirklich langsam. Und ja, natürlich Jamal Adams immer noch nicht der Krösus in der Passverteidigung, der wird er auch nie werden. Aber ich denke, generell hat sich die Passverteidigung stabilisiert und das liegt auch daran, dass er wieder mehr mit zurückrutscht und ja, Quandre Diggs einfach ein gutes Niveau spielt inzwischen und dass sich die ganze Hintermannschaft stabilisiert da. Vielleicht noch eine allgemeine Statistik. Die Seahawks Third Down Defense war in den vergangenen Wochen grauslig gegen die Cardinals. Sah es dann schon einen Tick besser aus. Die Cardinals haben nämlich nur 6 von 11 Third Downs verwandelt und 0 von 1 Fourth Down. Das dazu. Und dann würde ich sagen, wir sprechen trotzdem nochmal kurz über Jamal Adams und vielleicht auch Linebacker KJ Wright, denn die beiden hatten so ein bisschen eine Sonderrolle in der Bewachung von Kyler Murray. Habt ihr das auch so gesehen, Jonas?
Also habe ich auf jeden Fall so gesehen, weil man natürlich gesehen hat im Laufe der Saison, wie agil Kyler Murray mit seinen kleinen kurzen Beinen sein kann. Da ist er einfach eine Waffe. Und wenn ich dann sehe, dass Murray 5-mal gerusht ist gestern für 15 Yards, dann muss man da den Jamal Adams und KJ Wright und, wie man dann auch noch nennen muss, wir haben so eben über die Rookie-Klasse gesprochen, Jordan Brooks auch nochmal nennen, die da teilweise für eingeteilt waren, ihn dann wirklich zu bewachen und zu sehen, okay, was macht er jetzt? Und das teilweise echt gut gemacht haben. Wenn mir da eine Situation einfällt, das waren Jamal Adams und KJ Wright zusammen, es war ein 3. Versuch und 1, was ja eigentlich mit der Offense relativ automatisch ist, den zu verwerten. Aber sie waren dann doch in der Lage, so viel Druck da auf ihn zu machen, weil er wollte rausscramblen, nach links raus aus der Pocket. Und dann standen die wirklich beide auf der linken Seite und man hat so ein bisschen bei Murray gesehen, okay, er war jetzt so ein bisschen unentschlossen, gehe ich jetzt nach links, gehe ich nach rechts? Und am Ende war es dann wirklich so, okay, dann ist er wirklich, konnte er weder nach links noch nach rechts und musste dann halt nach hinten und ist dann, Wright war es dann am Ende, der dann das Tackle for Loss gesetzt hat. Das hat schon...
Der 31-Jährige.
Ja, das hat schon...
Der 31-Jährige, langsame...
Total, hat gut funktioniert und Jamal Adams muss man in seiner Funktion auch als Blitzer dann nochmal rausnehmen, was für mich mit eins der wichtigsten Spielsequenzen war in, was das dritte oder vierte Quarter, was dann am Ende mit dem Safety geendet hat. Das hat Adams quasi so ein bisschen eingestielt. Das ja. War ein super Punt wieder von Michael Dixon in die 20 Yard, innerhalb der 20-Yard-Line. Und Adams hat da wirklich so viel Druck gemacht, ist dann durch die Line gegangen und Murray konnte gar nicht anders, als nach hinten Richtung Endzone zu fallen. Und hatte dann am Ende einfach keine Optionen mehr, weil Adams wirklich wie so ein Hampelmann vor ihm hin und her gesprungen ist und nach dem Motto, ja wirf doch, ja wirf doch. Und dann hat er geworfen und zwar... Ein Intentional Grounding, was dann darin geendet hat, wie es die Regeln so vorschreiben, okay, Loss of Down. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Spot-Foul, sprich, sie mussten dann irgendwann an der 2-Yard-Linie anfangen. Und im nächsten Snap war es dann wirklich so, dass LJ Collier durch die O-Line gebrochen ist und der alte Seahawk J.R. Sweezy sich da nicht anders helfen konnte, als ihn festzuhalten und dadurch durch den Holding Penalty in der Endzone ein Safety zu forcieren, wodurch die Seahawks 2 Punkte und den Ball gekriegt haben. Und das ging halt damit los, dass Jamal Adams halt wirklich Druck gemacht hat, was er halt auch gut kann. Und da wird dann auch mal so ein bisschen deutlich, okay, welchen Wert kann er denn jetzt wirklich, wenn er eingespielt ist und verletzungsfrei ist, für dieses Team haben. Und da ist er dann meiner Meinung nach am Ende auch das Draft-Value wert, was die Seahawks da in dem Trade mit den Jets ausgegeben haben.
Ja, also großen Dank auf jeden Fall raus an der Stelle an J.R. Sweezy. Hat alles geklappt mit der Bestechung. Muss man auch sagen, die Seattle Cheathawks waren wieder heftig unterwegs gestern. Wenn man gesehen hat, Tyler Lockett hat, glaube ich, hier Fistbump mit den Schiedsrichtern gemacht. Also, ja, Leute, ihr wisst, wie viel Beschiss da abgeht. Also,
lang lebe die Seahawks.
Die können nicht anders gewinnen. Genau, ich denke, das war es auch für die Defense. Dann gucken wir noch ganz kurz zu den Special Teams und ich denke, das hake ich in aller Kürze kurz ab. Jason Myers hat den Field Goal, Field Goals in Serie-Rekord ausgebaut und hat jetzt Stefan Hauschka überholt und mit 21 oder waren es 22 sogar jetzt?
23.
Auf jeden Fall 21. Ist er 22, sehr gut, ihr wisst Bescheid. Ist da weiter aufgerutscht in der Reihe, hat zwar einen PAT verschossen, aber ansonsten war das eine solide Leistung. Ansonsten, ja, Michael Dixon gewohnt souverän in die 20 Yard reingepantet.
DJ Reed mit guten Returns.
Genau, DJ Reed mit guten Returns. Die Coverage-Teams auch sehr ordentlich. Also kann man sagen, die Special-Teams sind eine der Konstanten in diesem Jahr. Definitiv. Ja, und ich würde sagen, wir rutschen dann direkt auch gleich weiter zu unserem Fazit. Ich fange mal an. Die Seahawks sind ungeschlagen im Lumen und diese Siegesserie wird hoffentlich über die nächsten Jahre weiter ausgebaut. Genau, und dann natürlich wichtiges Fashion-Statement auch. Ich weiß nicht, Jonas, willst du es übernehmen?
Ja, Fashion-Statement. Natürlich, apropos ungeschlagen, die Action Green Gang ist im Giftgrün weiter ungeschlagen. Also der Streak hält an. Ich sitze hier übrigens auch in dem giftgrünen Bobby Wagner Trikot zur Feier des Tages, habe ich es einfach nochmal angezogen. Es ist auch deshalb, weil sie damit ungeschlagen sind, weiterhin mein absolutes Lieblingstrikot in Sachen Seahawks und da ging natürlich dann auch nochmal als Fashion Freak mein Herz auf, als ich gesehen habe, okay, in giftgrün weiterhin ungeschlagen.
Sehr gut. Ja, grün sollte man einfach immer spielen. Ich glaube, bisher 7 Spiele, 7 Siege in grün. Ja. Das Trikot, das die Seahawks eher verbrennen sollten, ist das mit dem weißen Shirt und grauer Hose. Ich glaube, da haben sie bisher...
Das habe ich heute. Ja.
Sehr gut, Simon. Das war's mit dir für heute. Danke, die Verbindung nach Gran Canaria ist gerade ganz schlecht. Ja. Nee, ein Sieg in 9 Spielen, glaube ich, in Weiß-Grau, das Ding kannst du einfach in die Tonne kloppen, ja? Lässt du einfach in Gran Canaria. Dankeschön. Machen wir weiter mit unserem Fazit. Ich würde gerne noch kurz über Pete Carroll, ich habe da den jungen Hund geschrieben, weil ich ihn, ich glaube, es war in dieser Szene, als Drake, Kirkpatrick und DK Metcalf ein bisschen aneinander geraten sind. Ja. Und da siehst du, da gibt es dieses Bild, diesen Screenshot, wir haben ihn auch auf Twitter gestellt, weil er einfach so geil ist, wie Pete Carroll da mit ausgebreiteten Armen steht, vor seinen ganzen Spielern und vor sich hat er nur so eine Traube Cardinals-Spieler, die mit dem Schiedsrichter diskutieren und Pete Carroll steht einfach da, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr Stress mit mir? macht ihr hier meine Jungs an, dann bekommt ihr es mit mir zu tun.
Meine Nase ist sowieso schon schief. Was wollt ihr?
Genau. Ja, Cody Barton ist schuld, genau. Ja. Ja, also das war grandios. Dieser Trainer in seinem Alter immer noch so agil und so jung. Das kann man immer wieder sagen und es wird einfach nicht alt, das zu betonen. Er wird nicht alt und es wird nicht alt, das zu betonen. Deswegen Top-Typ, egal wie man zu seiner Philosophie steht. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir noch kurz auf die NFC West. Simon, willst du mal kurz Ausschau halten, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht, beziehungsweise wie es jetzt erstmal an diesem Wochenende noch weitergeht, der NFC West?
Ja, kann ich ganz kurz machen. Die Rams spielen im Monday Night am Montag und sind da natürlich unter Druck, weil wir jetzt momentan gerade die NFC West wieder anführen. Würden die Rams allerdings gewinnen, dann würden sie erstmal den Top-1-Spot übernehmen. Wenn man aber mal ein bisschen in die Zukunft guckt, dann sieht es für uns wirklich ganz gut aus. Muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt die Wochen der NFC East vor uns und wie ihr alle in der Tabelle sehen könnt, ist die NFC East so ungefähr der Bodensatz der NFL momentan. Da haben wir 4 Spiele gegen Teams, die alle einen Losing Record haben. Und wenn ihr euch an die Texte der letzten Wochen und auch an die Podcast-Folgen der letzten Wochen erinnert, dann haben wir unsere Spiele gegen die Teams mit Losing Record alle gewonnen. Von daher sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, haben jetzt ein, man darf das eigentlich nicht so laut sagen, ich klopfe einfach mal zur Sicherheit auf Holz, aber wir haben ein relativ leichtes Restprogramm jetzt. Die Mannschaft wird wieder fitter, hat man den Eindruck, es kommen Spieler zurück. Und wenn man jetzt nicht ganz viel Mist baut, dann könnte man sehr gut in 4 Wochen bei 11-3 stehen, kurz vor Weihnachten, und hätte dann in den Heimspielen gegen die Rams und beim Auswärtsspiel bei den 49ers alles in der Hand, um sowohl die NFC West für sich sicher zu machen, als auch gegebenenfalls sogar den Nummer 1 Seed in der NFC. Oder zumindest den Nummer 2 Seed in der NFC. Und das wäre natürlich wirklich extrem cool. Wir sind jetzt mit dem 7-3 bisher, glaube ich, gut durch die Saison gekommen. Es gab Spiele, die haben wir etwas unglücklich verloren. Andererseits gab es Spiele, die haben wir etwas glücklich gewonnen. Und haben wir jetzt, wie gesagt, alles in der eigenen Hand gegen machbare Gegner, um die Saison bis zu den Playoffs sehr erfolgreich zu gestalten. Und was das dann kommt, das können wir sowieso jetzt noch nicht absehen.
Eben, genau. Ja. Und vielleicht noch eine Sache an der Stelle, die habe ich gerade auch noch aus dem Radio-Interview mit Pete Carroll mitbekommen. Und zwar hat er erzählt, dass Ken Norton Jr., also der Defensive Coordinator, der viel kritisierte Defensive Coordinator, jetzt vor ein paar Tagen dann so ein Aussprache-Meeting angesetzt hat mit der kompletten Defense, wo wirklich jeder da mal drin saß und gesagt hat, so, ich verstehe meine Rolle so und so und ich habe das Gefühl, ich habe diese Zuständigkeiten der Defense und ich glaube, da haben sich die Jungs alle mal so ein bisschen ausgesprochen, vielleicht auch gemerkt, wo Missverständnisse existieren, die sie nicht auf dem Feld dann erst klären können, sondern im Voraus schon. Und ja, ich denke, diese Aussprache hat gefruchtet, das hat man wirklich auf dem Spielfeld schon gesehen in der vergangenen Woche und daher stimmt mich auch das jetzt relativ positiv, dass es von hier an auch für die Defense weiter aufwärts geht. Es kommen Spieler zurück, die gesund sind, die finden sich weiter, Shaquille Griffin, Jamal Adams, Quandre Diggs, weiter in der Findungsphase. Also ja, relativ positive Stimmung im Vergleich zur letzten Woche. Doch dann jetzt tatsächlich, da sieht man, was ein Spiel an Unterschied machen kann. Ja, und jetzt ist natürlich wirklich, so wie du gesagt hast, auf Holz klopfen, keinen Gegner unterschätzen, die klassische Floskel. Ja, aber 11-3 in den nächsten 4 Wochen.
Von Spiel zu Spiel denken, ganz wichtig.
Was ich dazu noch sagen wollte, von wegen, die Seahawks haben es jetzt in der Hand. Nochmal so von der Einschätzung her, wie wichtig dieser Sieg war. Also wenn ich jetzt gucke, hatte ich mir hier gerade auch nochmal aufgeschrieben, war eine Statistik, die ich heute gelesen habe. Also die Seahawks haben jetzt den dritteinfachsten Rest-Schedule aller NFL-Teams. Und wenn man dann mal in die Division selbst guckt, die Cardinals haben den fünftschwersten, der jetzt noch aussteht. Und die Rams haben sogar noch den drittschwersten, was die kommenden Gegner in den kommenden Wochen angeht. Und da sieht man auch nochmal, wie wichtig dieses Spiel war, dieser Sieg war. Und ja, die Seahawks haben es jetzt eigentlich in der Hand, wie ihr schon gesagt habt. Man sollte die Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Das kannst du ja in der NFL sowieso nicht leisten. Aber von der reinen Statistik her, ja, haben sie es jetzt in der eigenen Hand und das stimmt mich, glaube ich, auch ganz positiv.
Ja, und das ist doch auch ein ganz gutes Schlusswort. Richten wir noch Grüße aus an Patrick Peterson, der es ein bisschen schwer hatte gestern.
Der arme Kerl, ey. Burned ja, by DK.
Ist so hin und her gegangen. Im Hinspiel in Arizona hat er gewonnen, im Rückspiel hat jetzt DK mal gezeigt, wozu er dann in der Lage ist, so ein Mit-30er nochmal auf seinen Platz zu schicken, da wo er hingehört. Ein Quatsch.
Richtig. Und wir müssen ja auch sehen, DK hat das vergangene Woche gegen Jalen Ramsey auch relativ schwer. Also ich finde, wir dürfen uns einfach auch freuen, wenn es mal wieder gut läuft für ihn. Total. Es ist schön, dass es oft gut läuft, gerade für ihn. Und er ab und zu mal ein paar Cornerbacks verbrennt. Ja, weiter so. In diesem Sinne, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Spiel sagen wollt oder sollen wir Schluss machen?
Ich glaube, wir können Schluss machen, also von mir aus, und freuen uns einfach auf 11 Tage Ruhe jetzt auf einen Sonntag. Ganz entspanntes NFL gucken, das ist für mich so das große Fazit. Wirklich ohne Druck einfach mal gucken, was der Rest so macht und dann wirklich in 11 Tagen wieder mitten in der Nacht aufstehen. Aber da kommst du jetzt, glaube ich, gleich nochmal zu oder machen das die Kollegen in der Preview? Ich weiß es gar nicht.
Was natürlich cool ist, ist, dass wir jetzt nochmal so eine halbe Bye im Endeffekt haben.
Ja.
Und wir dann wirklich erst mit Monday Night Football dann weitermachen und einfach jetzt auch nochmal so ein bisschen alle sich wirklich auskurieren lassen können, die noch irgendwas haben und dann mit voller Power in die anstehenden Wochen sich die nächste Bye Week organisieren.
So ist das. Super Schlusswort. Wir haben es alles gesagt jetzt. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank, Simon, vielen Dank, Jonas, und wünsche euch schönen Abend, viel Schlaf jetzt. Ich werde direkt ins Bett gehen und sage Go Hawks.
Gutes Nächtle und Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.